NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. August 1519. Ferdinand Magellan beginnt die erste Weltumsegelung.
Die erste Weltumsegelung dauerte fast 3 Jahre. Heute schaffen wir sie in weniger als 15 Minuten.
Ahoi! Mit welchem Schiff fahren wir heute?
Wir segeln mit den Ohren von Sevilla aus. Was sehen wir hier am Hafen 1519?
Ja, wir sehen eine kleine Flotte ablegen von 5 spanischen Naos. 3-mastige Schiffe aus Holz, ungefähr 25 Meter lang, 6-7 Meter breit, recht bauchige Kähne, Achtern, das heißt hinten haben sie Kastelle wie Türme. Sie sind mit Kanonen bestückt, mit großen rechteckigen Rahsegeln. Ja, und auf jedem dieser Schiffe dürften so, ich sag mal, 40, 50 Männer sein, die diese Schiffe steuern und mit ihnen fahren.
Und einer von ihnen ist der Historiker Dr. Christian Jostmann. Nach Ihnen.
Ja, gehen wir an Bord.
Der gebürtige Bielefelder hat die jüngste Biografie über Magellan geschrieben.
Ich bin selber sehr wanderlustig, weniger ein Seefahrer, aber mich interessieren Menschen, die zu neuen Horizonten aufbrechen. Da ist die Geschichte von Magellan und seiner Crew die Reisegeschichte schlechthin. Also ein ganz spannender Stoff.
Und welches Schiff ist das hier?
Die Trinidad. Die Dreifaltigkeit, das war Magellans Flaggschiff. In der Mitte dürfte eine Luke gewesen sein, in die man in den Laderaum hinabstieg. Ja, und unten drin, was hatten diese Schiffe dabei? Proviant, ganz wichtig.
Für 2 Jahre. Hier in den Laderäumen ist Platz für 5.700 Pfund gutes Pökelfleisch, 200 Fässer würzige Sardellen, 984 Laibe Käse, 1.512 Pfund süßer Honig, 3.200 Pfund leckere Trauben, Rosinen, Mandeln, reichlich Zucker, Essig, Senf, 7 lebendige Kühe für frisches Fleisch und Milch.
Und dann natürlich ganz viel Wein. Ja, es war für jeden Mann an Bord 1 Liter Wein pro Tag in diesem Schiff gebunkert. Und das hilft vielleicht auch ein bisschen dann zu erklären, wie die das ausgehalten haben, die 2 und dann am Ende ja noch etliches mehr Jahre, die sie unterwegs waren.
Ja, aber noch ist der Laderaum leer, denn zunächst müssen die Schiffe den 80 Kilometer langen und seichten Fluss von Sevilla hinab zum Atlantik segeln. Dann kommen Proviant und Ferdinand Magellan an Bord.
Ahoi, grüße Sie.
Das ist nicht der Kapitän, das ist Rainer Belinski aus Bottrop. Den Managertrainer interessiert an dieser Reise etwas Berufliches, Führung.
Eine der wesentlichsten Aufgaben der Führung ist, Zielen einen Sinn zu geben. Und das können wir extrem von Magellan lernen. Nur die Vision stiftet Sinn für Handeln. Und wir Menschen sind zur Verhaltensänderung bereit, wenn wir darin einen Sinn erkennen.
Und was war der Zweck? Das waren im Wesentlichen 2 Dinge. Das eine waren Gewürze und das andere war das Christentum.
Wenn die Welt missioniert ist, kehrt Christus zurück und die Menschen ins Paradies. Soweit die christliche Vision. Die andere ist handfester, wirtschaftlicher.
Worüber reden wir da? Über Pfeffer, über Zimt, über Muskatnuss, über Nelke. Ja, und gerade die letzteren, die kamen also aus dem ganz östlichen Ende von Indonesien, mussten über lange, lange riskante Wege nach Europa importiert werden, waren entsprechend teuer. Also wir reden da über Gewinnmargen von mehreren 100%. Und das lohnte sich.
Leider ist den Spaniern der Seeweg nach Osten verstellt. Den kontrollieren die Portugiesen. Und ausgerechnet ein Portugiese will einen westlichen Weg zu den Gewürzinseln kennen. Magellan.
Er hat da einfach mit den richtigen Leuten geredet. Ja, das waren Kaufleute, Steuermänner, unter anderem auch ein Wissenschaftler, dessen Name heute recht vergessen ist, Rui Faleiro. Und die müssen ihm auf die entsprechenden Karten, Schriften und so weiter hingewiesen haben. Er war selber sicher kein Studierter oder Gelehrter, der da in seiner Stube gesessen hat und da geografische Theorien ausgearbeitet hat.
Aber der fast 40-Jährige ist ein überzeugender Redner. Er gewinnt jedenfalls den spanischen König für seine Vision. In einer Zeit, wo der praktische Beweis noch dafür fehlte, dass die Erde eine Kugel ist.
Und diese Hoffnung, ein reicher Mann zu werden, ein mächtiger Mann zu werden, die dürfte in seinem Fall verbunden mit einer tiefen religiösen, katholischen Überzeugung ausschlaggebend gewesen sein.
6 Wochen nach dem Aufbruch in Sevilla ist es soweit. Die Flotte verlässt das europäische Festland. Alle an Bord.
Wir können den See stechen.
Prima.
Sehr gerne.
Ich darf die Herren aber darauf hinweisen, dass die Verhältnisse an Bord in mehrfacher Hinsicht schwierig sind. Für einfache Matrosen wie uns gibt es nämlich keine Kajüten, keine sanitären Einrichtungen und auch keine Betten.
Ja, so wie früher halt.
Außerdem ist die Stimmung von Anfang an angespannt und das liegt an einer Führungsmannschaft aus Feinden.
Die spanischen Kapitäne, die eher eine aus ihrer Kultur heraus kollegiale Führung erwarteten, und auch forderten. Und Magellan, der weitaus autokratischer eingestellt war und gesagt hat, ich bin der Boss und ihr tut, was ich sage.
Und wir dürfen eins nicht vergessen, dass gerade Cartagena, einer der weiteren Kapitäne, die Aufgabe vom Königshaus Spanien hat, Magellan zu kontrollieren.
Ja, aber an Kleinigkeit entzündet sich Streit. Zum Beispiel verweigert Cartagena beim Schiffsappell den offiziellen Gruß.
Der sollte froh sein, dass er ihn überhaupt gegrüßt hat, weil so wie er sich aufführe hier so diktatorisch, würde ihm eigentlich gar kein Gruß zukommen.
Und ich glaube, Cartagena wollte tatsächlich auch ausreizen, wie weit kann ich gehen? Wo hat Magellan möglicherweise eine Schwäche, die ich nutzen kann? Und das hat Magellan sofort unterbunden.
Magellan lässt zum Beispiel eigenmächtig den Kurs ändern.
Nach heutigen Gesichtspunkten würden wir sagen, er macht dort einen motivatorischen Fehler.
Und landet in der Flaute.
Und das muss für Segler eine ganz, ganz böse Situation sein.
Im Moment würde ich sagen, halten wir uns da mal ein bisschen besser raus und beobachten mal, wie das funktioniert.
Warum habt ihr den Kurs geändert, ohne uns zu konsultieren?
Ich bin euch keine Rechenschaft schuldig, Juan de Cartagena.
Redet mit mir nicht so, als wäre ich ein Schiffsjunge.
Dann verhaltet euch auch nicht wie einer.
Wohin fahren wir?
Abtreten!
Und jetzt?
Dann kommt Gott sei Dank auch bald der Wind und die Flotte kann hinüber nach Südamerika, nach Brasilien segeln.
Auf der Suche nach der versprochenen Durchfahrt. Doch alles, was sich den Schiffen öffnet, sind entweder Buchten oder große Flussmündungen, wie die des Rio de la Plata. 2 Wochen lang kreuzen die Schiffe, bis Süßwasser beweist, das hier ist auch eine Sackgasse, also noch weiter nach Süden.
Die Flotte segelt also geradewegs in den antarktischen Winter und kann dann irgendwann nicht mehr weiterfahren, weil die Stürme so stark sind und die See so rau. Magellan befiehlt der Flotte, einen natürlichen Hafen anzulaufen und dort zu überwintern. Und das gefällt also einem Großteil der Mannschaft so wenig, dass sie noch eine Meuterei beginnen, die Magellans Unternehmen ernsthaft gefährdet, weil sie 3 von den 5 Schiffen auf ihre Seite ziehen können.
Ganz kritischer Punkt für die Reise.
Ja, Höhepunkt oder Tiefpunkt, je nachdem, wie man zieht.
Jeder greift sich eine Waffe.
In einem nächtlichen Handstreich erobert Magellan die Schiffe zurück und gewinnt die Oberhand. Was aber nun tun mit den Meuterern?
Das ist tatsächlich ein Punkt, wo wirklich die Cleverness, die Klugheit von Magellan wieder zum Tragen kommt. Denn nach damaligem Seerecht hätte er ungefähr 1/5 der Mannschaft zum Tode verurteilen müssen. Er ist sehr geschickt vorgegangen und zwar immer vor dem Hintergrund. Was ist mein Ziel? Er wusste, ich brauche die Leute. Das heißt, hätte er 1/5 seiner Mannschaft verloren, wäre die Situation für ihn dramatisch geworden. Also hat er da eher milde walten lassen.
Nach Seerecht und Kriegsrecht ergeht folgendes Urteil. Juan de Cartagena, ihr werdet aller Ämter enthoben und von Bord verbannt.
Dieses taktische Vorgehen in Unternehmen gibt es sehr wohl, genau hinzugucken, wo sind die Brückenköpfe, die ich abschlagen muss, um gleichzeitig zu zeigen, wer behält hier die Oberhand. Und wenn du weiter in diesem Unternehmen erfolgreich arbeiten willst, dann folg dem Starken. Und das bringt eine gewisse Linie in ein Unternehmen.
Wir werden so lange segeln, bis wir die Passage gefunden haben.
Herr Erdenberger, schauen Sie mal da rein. Jetzt schauen Sie mal in dieses Labyrinth gerade rein. Da ist ja nichts zu sehen.
Das ist ein sehr labyrinthisches Gewässer mit sehr vielen Querarmen, mit sehr ungünstigen Winden. Da fällt dauernd Schnee, es stürmt, die Winde kommen von Westen, also aus der Gegenrichtung. Navigation ist irrsinnig schwierig.
Das ist ein extremes Risiko, was wir da gerade eingehen. Und gerade als Segler kann ich Ihnen sagen, Sie kämpfen mit den Elementen. Mörderische See.
Ja, wir hätten uns wahrscheinlich ein paar Mal schon über die Bordwand da entleert.
Wenn der Sturm schweigt, wirkt die vorbeiziehende Landschaft leblos wie die Unterwelt. Verbrannte Erde, entlaubte Bäume, Feuerland. Am Ende ist es Magellans Beharrlichkeit, sein Wagemut, seine unbeirrbare Zuversicht und sein Glück.
Dass im letzten Abschnitt der Magellanstraße, die nur wenige Kilometer breit ist, wo ein Schiff nicht kreuzen kann gegen den Wind, ein Segelschiff, der Wind aus der richtigen Richtung wehte und Magellan innerhalb von ein paar Tagen dadurch in den Pazifik gesegelt ist.
Pazifik. Den friedlichen Ozean nennt ihn Magellan und ahnt nicht, dass daraus ein Friedhof werden könnte. Die Stimmung an Bord ist bestens, auch wenn das Schiff mit dem meisten Proviant unterwegs verschwunden ist. Das Segelwetter ist auch
bestens. Wind von hinten, die Schiffe kommen 250, 300 Kilometer am Tag zum Teil voran. Ja, nur bei einer, ich sag mal, Entfernung von fast 17.000, 18.000 Kilometern ist man trotzdem recht lange unterwegs. Das ist das erste Mal, dass ein europäisches Schiff den Pazifik überquert, über dessen Größe man Steine spekulieren könnte. Und dafür war der Proviant, vor allen Dingen das Trinkwasser, einfach nicht ausreichend bemessen.
Sie kommen jetzt an einen Punkt, wo es nur noch ums Überleben geht.
Wir fangen an, erstmal die ganzen Tiere zu essen, die da rumlaufen, vor allen Dingen die Ratten. Wir kochen uns aus den Zwiebäcken, der jetzt inzwischen von Maden und Würmern und Käfern und Kakerlaken zersetzt ist, kochen wir uns eine Suppe. Unser Zahnfleisch beginnt zu bluten, wir kriegen Durchfall. Kurz gesagt, wir erleben eine nicht besonders angenehme Zeit.
19 Seeleute überleben nicht. Magellan lässt ihre Leichen unverzüglich über Bord werfen, damit der Kannibalismus nicht ausbricht. Und dann endlich, nach über 100 Tagen, der erlösende Ruf.
Land! Hey! Lande dich!
Gott, ich danke dir.
Grau-grüne Umrisse dampfen aus dem stahlblauen Meer, fruchtbare Inseln. Der feucht-würzige Geruch von Erde und Urwald weht uns in die Nase.
Ich spüre gerade, was das mit mir macht nach diesen Entbehrungen, nachdem ich vielleicht gestern noch gedacht habe, nächsten 2-3 Tage werde ich auch sterben. Das ist natürlich ein Hochgefühl, glaube ich, was man nicht leicht beschreiben kann. Auch da ist es wichtig, jemanden zu haben, der das jetzt führt, dass er auch diese Emotionen kanalisiert.
Sie sind die ersten Europäer, die dort landen, treffen dort Menschen, die nackt herumlaufen, am ganzen Körper tätowiert sind, Goldschmuck tragen und offensichtlich sehr zivilisierte, kultivierte Menschen sind, die Handel treiben und Magellan und seine Leute sehr freundlich empfangen.
Ein paar Inseln weiter besteht das Gastgeschenk aus tödlichen Pfeilen. Der große Anführer stirbt.
Ja, Magellan stirbt ja auf den Philippinen, insofern steige ich jetzt auch aus und überlasse sie ihrem Schicksal.
Wie? So kurz vor Schluss?
Sie werden das schon irgendwie machen.
Herr Osman, servus, tschüss.
Aber Herr Bielinski, Sie bleiben noch?
Ja, ich bin leidenschaftlicher Segler. Wir haben Gewürze an Bord, wir haben jetzt das letzte Schiff voll beladen. Jetzt gibt's doch nur noch eins. Ab nach Spanien, zurück nach Sevilla und jetzt den Lohn einfahren. Stellen Sie sich vor, die Menschen, die uns da begrüßen werden. Das Gejohle, die Freude, die haben es geschafft.
Nach fast 3 Jahren und über 69.000 Kilometern kehren wir also zurück mit nur einem von 5 Schiffen nach Sevilla. Von den 265 Mann Besatzung sind keine 20 mehr am Leben. Dass Magellan nicht nach Hause zurückkehrt, ist kein allzu tragisches Ende für eine Führungskraft. Meint Rainer Bielinski aus Bottrop.
Der hat im Grunde seinen Lebenstraum verwirklicht, das, wo er so hart für gearbeitet hat, geschafft.
Ferdinand Magellan hat die Durchfahrt nach Westen gefunden. Wenn auch eine, die so schwierig zu segeln ist, dass sie keine gute Alternative ist. Die Heimkehrer haben eine Erfahrung im Gepäck, die ihrem Generalkapitän nicht zuteil wird. Sie sind die ersten Menschen, die die Erde wirklich umrundet haben. Angesichts der Strapazen wird aber wohl keiner unterschreiben, was der Radioreisende ganz leicht sagen kann.
Sehr gerne, hat mir großen Spaß gemacht.
Musik. Im Zeitzeichen erinnerte Ralf Erdenberger an die erste Weltumsegelung, die Ferdinand Magellan heute vor 500 Jahren begann. Redaktion Christoph Tiegel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.